Ja, guten Morgen. Wir haben ein schönes Thema. Meine göttliche Berufung erkennen. Da sehen wir hier schon. Ich weiß nicht, ob er Pilot werden will oder fliegen will. Manchmal fliegen wäre ein bisschen schwierig, da müsste man Flügel haben. Aber Pilot wäre möglich. Sie haben vielleicht über dieses Thema auch schon für sich persönlich nachgedacht. Was ist meine göttliche Berufung und wie kann ich den erkennen und leben? Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, das uns allen ganz persönlich auch betrifft. Um das ein bisschen grundsätzlich aufzuarbeiten, ist der erste Gedanke wichtig, dass wir alle berufene Menschen sind. Jeder Mensch auf dieser Welt, ob er Christus kennt oder nicht, ist ein von Gott berufener Mensch. Jeder Mensch ist ein Lieblingsgedanke Gottes, du und ich. Und das sollten wir nie vergessen, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Sie sind Geschöpfe, Geliebte Gottes. Sie sind begabt. Sie haben von Gott etwas bekommen und mit diesem Geschenk auch eine Berufung, das einzusetzen, wie es gleich am Anfang heißt, um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und dazu hat Gott ganz verschiedene Begabungen gegeben in unsere Welt. Auch Menschen, die Gott nicht die Ehre geben, hat er trotzdem berufen. Und in dieser geschöpflichen Berufung sind viele auch ein großer Segen. Wenn wir denken, was durch die Kunst in unsere Welt geschenkt worden ist. Menschen, die Gott begabt hat und die ihre Begabung zur Verfügung gestellt haben und seit Jahrhunderten profitieren wir von wunderbarer Musik, von wunderbaren Gemälden, von wunderbaren Dingen, die geschaffen sind zu unserem Segen. Also so hat jeder Mensch eine von Gott geschenkte Begabung und Berufung. Aber in diese Berufung, in diese Begabung hinein ist noch ein Riss in der Verbindung mit Gott. Und darum gibt es nicht nur eine Berufung allgemein als Ebenbilder Gottes, als Teilhaber an der Schöpfung, uns mit unseren Sinnen entsprechend der Berufung einzusetzen, sondern wir haben auch eine Berufung, eine spezielle Berufung als Christusgläubige. Viele Briefe im Neuen Testament fangen ähnlich an wie hier in Römer 1, wo die Bibel spricht oder Paulus die Gemeinde anspricht mit berufene Jesu Christi, berufene Heilige in Rom. Und diese Ortsbezeichnung Rom kann man natürlich einfach auswechseln. Überall, wo die Gemeinden sind, sind sie Berufene Gottes im Leimental, in Basel oder wo wir auch immer sind. Also das zeigt uns schon an, dass die Berufung, die wir haben als Menschen, die an Christus glauben, auch ein Ziel hat. Berufene Jesu Christi, das heißt dann, leben in der Gemeinschaft mit ihm, in der Nachfolge von ihm. Berufene Heilige, etwas, was sehr viel vorkommt im Neuen Testament, diese Bezeichnung, zeigt an, dass wir berufen sind zu einem veränderten Leben, zu einem Leben, das sich abhebt von dem, was die Welt lebt, woran sichtbar ist, die Menschen gehen einen anderen Kurs, sie leben in einer anderen Gemeinschaft. Und das soll Menschen anregen, auch ein solches Leben zu bekommen. Berufene Heilige. Es ist ja interessant, dass die ganze Gemeinde im Neuen Testament bezeichnet wird als Berufene. Ekklesia, die Herausgerufene. Also entsprechend einem Ruf gehen sie einen Weg. Und dann gibt es natürlich darunter ganz spezielle Berufungen, die Gott ausspricht, wie zum Beispiel als Paulus und Barnabas gerufen wurde zur Mission. So geschieht es auch heute noch, dass Gott besonders ruft für einen speziellen Auftrag, den ich dann erkenne. Also das ist mal die Grundlage. Und dann wollen wir uns mit dieser Frage noch eine weitere stellen, nämlich wie erkenne ich jetzt meine Berufung? Dass ich als Christ gerufen bin in der Gemeinschaft mit Christus, Das weiß ich alles, aber was soll ich nun genau mit meinem Leben und meiner Begabung anfangen? Wie kann ich das erkennen? Ich habe hier eine ganze Reihe Punkte aufgeschrieben, die kann ich natürlich nur so also kurz andeuten. Es beginnt mit dem Ablegen der Angst. In Römer 8, Vers 15 sagt Paulus, dass wir nicht mehr einen knechtischen, einen Angstgeist haben, sondern einen kindlichen Geist, wodurch wir rufen, aber liebe Vater. Es beginnt also damit, dass ich diesen Gott, der mir erstmal natürlich gesprochen fern ist, vor dem ich Angst habe, weil er heilig ist und ich nicht, und ich eine Bewegung habe, wie Adam, mich vor ihm zu verstecken, herauskomme, die Einladung annehme. Das ist das Erste, womit es überhaupt beginnen kann. Und viele Menschen kommen nicht einmal über diesen ersten Punkt hinweg. Und das Weitere folgt dann daraus. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus, sagt die Bibel. Also das ist das Zweite. In der Gemeinschaft berufen, in der Nähe berufen. Ich gehe in dieser Nähe. Die Bibel spricht von einem Erkennen. Paulus sagt, dass ich Christus erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. Und Erkennen im Neuen Testament ist ein Beziehungsbegriff. Erkennen ist nicht ein Begriff, der mit unserem Intellekt zu tun hat, sondern ist ein Begriff, der mit unserer Beziehung zum anderen zu tun hat. So wie ich meine Frau erkenne durch das gemeinsame Leben und sie mich erkennt durch dieses gemeinsame Miteinander austauschen, intim werden. Das ist das Erkennen, was die Bibel meint. Und das heißt für meine Berufung erkennen, ich muss in diese Gemeinschaft mit Christus kommen, dass etwas Persönliches, etwas Intimes, etwas, was speziell für mich vorgesehen ist, erkannt werden kann. Und dann geht es weiter, dann braucht es eine Willigkeit in meinem Leben, denn Gott, wenn ich ihm nahe komme, deckt mir etwas auf. Und was Gott mir aufdeckt, ist nicht immer angenehm. Gott kann auch Dinge in meinem Leben aufdecken, die es mir vielleicht im ersten Moment etwas schwierig machen können. Und dann braucht es eine Willigkeit, darauf einzugehen. Wie in einer Ehe, wo man etwas anspricht und die Partnerin oder dem Partner sagt es in Liebe, aber es sträubt sich gleich von Anfang an etwas, weil ich muss dann etwas verändern, was mir schwerfällt. Und dann kann ich in so eine gewisse Abwehrhaltung bleiben. Und dann kann ich meine Berufung nicht erkennen. Dann kann ich auch in einer Ehe und in einer Gemeinschaft nicht wachsen. Ich muss diese Willigkeit entfalten. Ich muss meinen Widerstand ablegen und Nähe in meinem Leben zulassen und dann aktive Schritte machen, die aus dieser Erkenntnis und dieser Eindrücke kommen. Ich habe einen Eindruck, ich habe eine gewisse Erkenntnis gewonnen. Das hilft noch nicht. Das hilft erst, wenn dieses Senfkorn des Glaubens mit diesem Eindruck, mit dieser Erkenntnis verbunden wird. Das heißt, ich fange an, das, was ich erkannt habe, nun in einen Glaubensschritt umzusetzen. Und darum steht da immer Senfkorn. Weil das immer nur ganz kleine Schritte sind. Weil das immer im Kleinen anfängt. Aber das ist genug für Christus. Das andere tut er. Und wenn ich so anfange, auf diese Erkenntnis und Eindrücke mit Schritte vorwärts zu gehen, dann mache ich Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen, Senfkorn-Erfahrungen mit Christus. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Dann ist es wichtig, Gott hat mir ja in einen gewissen Rahmen hineingestellt. Und jeder Mensch hat einen Rahmen, der besteht aus 3G. Und die 3G unseres Lebens sind die Gaben, die Grenzen und die Gefahren. Darin lebst du. Gott kann die selbstverständlich weiten. Natürlich kann er die weiten, aber trotzdem ist da ein bestimmter vorgegebener Rahmen unseres Lebens. So sind wir. Das sind unsere Gaben und Grenzen. Da haben wir unsere Gefahren. Und es ist gut, das zu sehen und diese Dinge im Glauben zu integrieren. Sagen, Gott, so bin ich. Und so stelle ich mich dir zur Verfügung. Und dann können wir unsere Berufung erkennen. Dann spricht Gott mit uns und führt uns. Ja. Nun, das ist eigentlich nur die Einführung, denn jetzt kommen wir eigentlich erst zum Predigttext. Ja, das muss ich immer so machen, das, ja, sonst sind wir irgendwie nicht ganz gut vorbereitet. Das ist der Vers, worum es heute Morgen geht, diesen Vers 12. kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Aber dieser Vers von der Berufung und von Aufforderung zum Kampf steht in einem besonderen Zusammenhang. Hier in diesem Brief, in Kapitel 6, fängt Paulus in Vers 3 an zu schreiben von Dingen, die nicht gut sind in der Gemeinde. Und Dinge, die auch den Timotheus abhalten könnten, seine Berufung zu leben. Und er führt das aus, weil es in der Gemeinde Jesu auch Mitarbeiter gibt, die dem Timotheus nicht förderlich sind im Glauben. Und dass Gemeinschaft mit diesem Menschen ihm eher wegbringt vom Glauben, statt es ihm hinführt zum Glauben. Das ist ein Schmerz. Das hat Paulus damals erlebt, das erlebt man auch heute noch. Dass es in der Gemeinde manchmal, ich nenne es mal so, und ich denke gar nicht hier an unsere Gemeinde direkt, eine Clique geben kann, die den Menschen eher wegzieht von dem, was gut ist, als dass es ihm hinzieht. Und Paulus sagt, fliehe diese Dinge. Du Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und dann nennt er in Vers 3 bis 10 Streitfragen um religiöse Dinge oder Gier nach Reichtum und Wohlstand. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also wir sehen, der Kampf besteht in zwei Teile. Sie besteht im Fliehen von gewissen Dingen aus meinem Leben. Wenn ich die Berufung leben will, muss ich von gewissen Dingen fliehen. Und vielleicht muss man das auch jemand anders mal sagen. Du, das ist nicht gut für dich. Das musst du in deinem Leben wehren. Da musst du auf Distanz gehen. Und das ist ein Teil, das ist der Verteidigungsteil. Das ist in jedem Kampf, wie Paulus es beschreibt in Epheser 6. Es gibt ein Schild des Glaubens und ein Schwert des Geistes. Es braucht diese beiden Teile zur Verteidigung und zum Vorwärtsgehen, zum etwas erobern. Und darum sagt er auch, strebe nach diesen anderen Dingen. Und dann kommt dieser Kampf des Glaubens und da merken wir in Vers 13, wie ernst es ihm ist. Da sagt er, ich gebiete dir vor Gott. Lebe deinen Auftrag. Ich habe diesen Vers versucht, in ein Bild zu zeichnen. Seht, hier haben wir so zwei kommunizierende Gefäße. Und da habe ich so Sauger drauf gestellt. Und diese Sauger geben ein bisschen die Richtung meines Glaubenskampfes an. So, hier geht es nach oben. Das ist, ich habe es mal versucht, ganz positiv zu schildern. Ja? Ich habe also an niemand von euch persönlich gedacht, auch nicht an mich. Aber so, das wäre ja schön. Also fliehe, was da ist. Also diese Sauger sollte eigentlich immer ein bisschen im Sacken sein in unserem Glauben. Und diese Dinge, die er dann da nennt in Vers 11, die sollen wachsen. Fliehe diese Teil, sagt er zu Timotheus, und strebe nach diesem Teil. Dann steht dieser Richtung eigentlich gut nach oben. Das ist ein dynamischer Prozess. Manchmal fliehen Menschen hier und streben hier. Dann kehrt sich das Ganze um. Dann geht es abwärts. Und in diesem Kampf stehen wir alle. Aber hier lesen wir, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Also, in diesem Kampf gibt es einen, der beruft. Einer, der dahinter steht, der für diesen Kampf irgendwo auch ein Stück weit Ansprechpartner ist, um zu siegen. Wir könnten sagen, ein Coach, aber ist viel mehr als ein Coach. Einer, der in uns den Sieg bewirken will. Ja, du bist berufen, um das ewige Leben zu erreichen. Und einer ist da, der dafür sorgt, dass du das nicht verpasst. Da lesen wir hier im 1. Thessalonicher Brief, treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ja. Er wird es auch tun in deinem Leben. Aber es wird nicht einfach sein. Darum in Vers 13, ich gebiete dir vor Gott. Das ist schon recht massiv, wie Paulus jetzt in das Leben vom jungen Timotheus hineinspricht. Er wollte damit eigentlich deutlich machen, du kannst es entweder nur ganz machen oder es wird nicht funktionieren. So wie bei einer Entscheidung, wenn du auf dem Bahnhof stehst. Du kannst nicht mit einem Bein nach Zürich und dem anderen nach Bern fahren. Das geht nicht. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Also du musst einen Entschluss fassen in deinem Leben. Will ich meine Berufung leben oder will ich sie nicht leben? Du kannst sie nicht halb leben. Du kannst sie entweder leben oder nicht leben. Und das ist eine Entscheidung. Und darum sagt er hier, ich gebiete dir vor Gott. Er sieht also auch bei Timotheus eine gewisse Gefahr, die damit verbunden sind. Und darum spricht er hier dreimal im Timotheusbrief von einem guten Kampf des Glaubens. Und wenn er spricht von einem guten Kampf des Glaubens, dann können wir daraus schlussfolgern, es könnte also auch einen schlechten Kampf des Glaubens geben. Was wäre dann das? Nun, das sehen wir zum Beispiel im Leben von Saul. Saul, der hatte ganz gut angefangen, das wird hier beschrieben. Als der König Saul von Samuel, dem Propheten, gesalbt wurde zum König, da war das ein vorbildlich geistlich ausgerichteter junger Mann. Und da lesen wir, dass manche neidisch waren auf ihn, denn die wollten wohl selber König werden. Und da lesen wir, was diese Leute taten. Aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Und sie verachteten Saul und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Ja, also er stand in einem guten Kampf. Und dann sehen wir später, wie er in der Sünde fiel und dann nicht Buße tat wirklich und dann in den schlechten Kampf weiter sein Leben vermasselte. Saul sprach zu Samuel, dem Propheten, nachdem der Prophet gesagt hat, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Ich habe gesündigt, aber, sagt er, ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Seht, er macht ein bisschen eine Heuchelei in seinem Glauben. Und hier kommt er von einem guten Kampf, wo er auf Gott ausgerichtet war, zu einem schlechten Kampf, wo er auf sich und seine Ehre ausgerichtet war und er noch wohl König war, aber in einem schlechten Kampf stand. Ganz anders als David, der einen guten Kampf des Glaubens kämpfte und auch viel, ganz tief viel, eigentlich moralisch gesprochen nach unserem Maßstab, viel tiefer als Saul gefallen. Aber er tat Buße, er hat es öffentlich gemacht, hat den ganzen Psalm 32 darüber geschrieben, wie es ihm erging danach. Er hat es nicht verschwiegen, er stand dazu und Gott hat ihm vergeben und hat ihn weiter als König gesegnet. Das ist der große Unterschied. Er stand in einem guten Kampf des Glaubens. Jetzt habe ich euch hier ein Flipchart. Jetzt können wir die Aufnahme auf dem Tonband mal ausstellen, weil jetzt muss ich mit euch ins Gespräch kommen. Der Kampf, der ausgetragen wird in diesen verschiedenen Feldern, ist nie ein Kampf mit anderen Leuten. Ist nie ein Kampf mit dem eigentlichen Problem oder so oder mit der Firma oder was es dann auch immer ist. Es ist immer ein Kampf in meinem Herzen. Das ist ganz wichtig festzustellen. Der Kampf, den ich jetzt habe, weil es so schwierig ist, weil diese Personen so schwierig sind, weil die Situation so schwierig ist, ist immer ein Kampf mit dir selbst. Hier wird der Kampf entschieden. Nicht dort bei dem anderen, hier bei dir, hier allein kannst du etwas ändern, dort nicht. Hier kannst du etwas ändern und dafür sind wir verantwortlich. Und wenn ich das erkenne, dann habe ich schon einen ganz, ganz wichtigen Schritt zum Sieg im Kampf, in meine Berufung zum guten Kampf des Glaubens gemacht. Der Kampf hat immer den gleichen Gegner. Und dieser Gegner hatte einen Namen. Dieser Gegner hier, vielleicht kennt ihr den auch, oder ist er nur in Holland bekannt unter diesem Namen, der heißt Ego. Schon von dem Ego gehört? Ja. Also Ego ist der große Gegner. wenn es um den Kampf des Glaubens geht. Und Gott will uns helfen. Jesus will uns helfen. Jesus ist da der Sieger. Ich selbst kann es nicht, aber er kann es. Es gibt also auch einen schlechten Kampf. Das wäre der Kampf ohne Krone. Und das ist ganz tragisch. Die Bibel sagt uns hier in Offenbarung 3,11, halte fest, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz, deine Krone nehme. Dass du zum Schluss das dir aus den Händen hast nehmen lassen, das aus deinem Leben herausreißen lassen durch irgendwelche verletzende Dinge in deinem Leben. Und da ist es verloren. Und es gibt keine Krönung. Das wäre doch wirklich schade. Fliehe diese Dinge, die dir das nehmen wollen. Paulus sagt deshalb, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in der Luft schlägt. Ich will doch keine Luftschläge machen, ich will doch nicht mit meinem Kollegen am Arbeitsplatz anfangen zu kämpfen. Das sind doch alles Luftschläge, das bringt doch nichts. Besser warte ich. Und wenn es ihm mal nicht gut geht, dann schreibe ich ihm etwas Liebes. Oder wenn er krank ist, dann besuche ich ihn. Und dann zeige ich ihm, dass ich ihm trotzdem das Beste wünsche, dass ich für ihn da bin, dass ich wirklich ein Kollege, ein Freund für ihn sein will. Das ist ein guter Kampf. Die Jünger hatten auch nicht immer so die richtige Ausrichtung im Kampf. Denn da heißt es, es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Das sind alles so falsche Kämpfe. Und da heißt es, so ganz wichtig, ich lasse mich auf diesen Kampf nicht ein. Ich fliehe. Jetzt habe ich eine Frage, und da könnt ihr mal einen Moment still werden zum selber überlegen. Die Frage lautet, wo und wie verschwende ich geistliche Kraft und Energie in einem falschen Kampf? Überleg, wenn das der Fall sein sollte. Wo und wie verschwende ich geistliche Kraft und Energie in einem falschen Kampf? Und das ist schade. Wir sehen das bei Saul und bei David, wie der gute Kampf ausgeht und wie der schlechte Kampf ausgeht. Das ist tragisch. Und Paulus hat die Gemeinde davor gewarnt. Hier habe ich die neue Genfer Übersetzung von diesen beiden Versen, wo die Bibel uns sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Also, du merkst, dieser Kampf des Glaubens hat es von Anfang an auch schon bei den Urchristen gegeben. Da ist ja einer, der will uns davon abhalten, weil er sein Feld behalten will. Und Christus sagt, nein, ich habe ein anderes Feld für dich vorbereitet. Komm, nimm Land ein. Ja? Und darum, zurück zu diesem Vers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da kommt dieser Begriff, ergreife das ewige Leben. Das ist etwas, was nach vorne geht. Paulus sagt, ich jage nach dem Kleinod, wozu ich berufen bin. Ja. Strebe, da Vers 11, ja. Ergreife das ewige Leben. Das geistliche Leben bildet das Fundament, woraus alles andere kommt. Du hast ja verschiedene Elemente in deinem Leben, die Arbeit, die Familie, die Freizeit und die Finanzen und so. Ganz viele Bereiche. Aber unter diese Bereiche ist ein Fundament. Und wenn dieses Fundament durchsäuert ist, weil ich einen falschen Kampf führe, dann hat das Auswirkungen auf all die Bereiche meines Lebens, auf die ganze Stimmung, die in diesen Bereichen verbreitet wird. Und dann hilft es gar nicht, einen einzelnen Bereich herauszunehmen, wo wir den Eindruck haben, da läuft es nicht, da muss ich was ändern. Wenn es im Fundament nicht stimmt, dann muss andere Saat gesät werden. Und das ist nicht immer einfach. Der Ernst Vater, der uns getraut hat, der wurde einmal ganz massiv verleugnet. Und weil er eine recht bekannte Persönlichkeit war in Süddeutschland, da sagte ihm ein Freund, ich glaube, der war auch Rechtsanwalt, Ernst, da würde ich mich wehren, wenn ich dich wäre. Da steckt für dich ein neuer Mercedes drin. Das ist schon eine Verlockung, oder? Sagen, da lasse ich nicht auf mich sitzen, da gehe ich jetzt zum Anwalt. Da liegt ein neuer Mercedes für dich drin. Seht, so versucht uns der Feind in einen falschen Kampf zu führen. Und er sagte zu mir, Dick, da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Den Mercedes, den könnt ihr getrost selber behalten. Ja. Und er hat Kurs behalten. Seht, so kommt, wenn wir manchmal in so Kämpfe sind, der Gedanke auf, den zahle ich heim, dann habe ich einen verletzt und ich bin Sieger. Nein, du bist der Verlierer. Du stehst vielleicht vor der Welt anders da, aber vor Christus bist du der Verlierer. Ja. Ergreife das ewige Leben. Fliehe von dem, was den Kampf kaputt macht. Da müssen wir uns fragen, was weitet mein Leben? Wodurch wird mein Leben weiter im Kampf? Wenn ich jetzt in einem so ein Feld bin, wie kann ich da in Weite erleben? Und nicht dadurch in die Enge getrieben werden. Welche Schritte muss ich machen? Paulus ist da solch ein Vorbild. Paulus war nicht immer in ein einfaches Umfeld. Er hatte ein Umfeld von Menschen, die ihn bekämpften. Und er sagte dann von diesen Leuten, die aus Streit und Neid Christus verkündet haben, wenn nur Christus verkündigt wird, dann freue ich mich. Seht, welch eine Weite. Und als man ihn einsperrte im Gefängnis und sagte, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Und mit Silas hat er gesungen. Also er ließ sich einfach innerlich nicht einsperren. Er hat diese Weite in Christus genutzt, egal wie das Kampffeld hieß. Ja. Ergreifen heißt, ich pflanze jetzt, gerade jetzt in diesem Kampffeld, das Senfkorn meines Glaubens, und ich habe es mir mal so hingeschrieben, das Senfkorn des Glaubens pflanzen in ein solches Kampffeld, das ist Kniearbeit. Und das ist nicht immer einfach. Kniearbeit, das heißt dann, ich gehe hin, und ich nehme das Gespräch auf. Kniearbeit heißt dann, eigentlich hat der sich daneben benommen, aber unsere Beziehung ist zerrissen. Ich gehe hin und entschuldige mich für mein Teil. Kniearbeit heißt, wenn da einer ist, der auch mit dem Problem hat, der mich jetzt verletzt hat, ich bin still, ich sage nichts. Das ist Kniearbeit. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Seht ihr, wie praktisch das sein kann, seine Berufung zu leben? Das ist eine Berufung, die wir alle haben, verändert zu werden in das Bild von Christus. Ein Senfkorn reicht. Gott tut den Rest. So kann deine Berufung wachsen und durch dein Vorbild kannst du andere mitnehmen. In welche Richtung möchtest du deine Kinder führen? Ja, wahrscheinlich in diese Richtung, oder? Strebe. Wie komme ich dahin, dass meine Kinder in diese Richtung gehen? Ganz einfach, gehe selber in diese Richtung. Ganz so einfach ist es. Gehe selber in diese Richtung. Dann werden dir deine Kinder folgen. Das ist der Segen Gottes. Das ist die Verheißung Gottes. Dann dürfen wir Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Gehe selber in diese Richtung. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Also, wir haben nur gefragt heute. Frage dich mal, wo spürt man bei mir Weite, wenn sich ein Kampffeld auftut? Wo spürt man da bei mir Weite? Wenn du verheiratet bist, frage deinen Partner und deine Partnerin. Sage mal, was für Kampffeld denkst du, habe ich besonders, wo ich immer herausgefordert bin und noch nicht so geübt bin. Sagen wir es mal ganz freundlich. Und dann sagt deine Partnerin oder dein Partner vielleicht, ich denke, dein Kampffeld ist das. Okay. Und dann fragst du, jetzt überlege mal, ich bin ja schon länger in diesem Kampffeld drin, spürst du Weite? Und dann lass die andere Seite doch antworten. Seht, was machst du mit der Predigt heute Morgen? Ja, es hat mir gefallen oder nicht, ich weiß nicht, je nachdem. Wenn es eine gute Predigt war, sagen sie, es hat mir gefallen. Wenn es eine schlechte Predigt war, hat mir nicht gefallen. Also das machen wir ganz einfach. Ne? Es geht manchmal ein bisschen nach unserer Sympathie und Antipathie. Aber willst du etwas damit machen, dann nimm solche Fragen mit und sprech mal über diese Frage nachher mit jemandem, der dir nahe steht. Über das Kampffeld deines Lebens. Und ob es sich weitet oder nicht. Ich denke, das kann dir sehr helfen, wenn wir miteinander ehrlich sind in diesen Dingen und wir können unsere Berufung mehr entsprechend leben. Ich sage noch ein letzter Gedanke zum vierten Punkt. Hier steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen worden bist. Und nun kommt noch ein letztes. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das heißt, wenn du in einem Kampf stehst, dann sei ein Bekenner. Wenn du im Militär bist, dann legst du irgendein gutes Buch vielleicht bei deinem Bett, was du gerade liest, oder deine Bibel. Oder wenn die Leute am Montag fragen, was hast du gemacht am Wochenende, dann sagst du, ich war im Gottesdienst. Das heißt so viel. Aber wenn du das tust, dann wirst du bewahrt. Denn dann wissen die anderen, das ist ein Christ. Und das kann dich schützen. Das sind dann wie Leitplanken für einen guten Weg, den du mit Christus gehen kannst. Ich mache uns alle Mut und schließe. Kämpfe, sollen wir es alle miteinander sagen? Ja, wenn ihr alle einverstanden seid, wollen wir das mal alle miteinander sprechen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Lass uns noch beten. Herr, wir sind herausgefordert im Kampf und es ist gar nicht immer einfach. Ich finde es manchmal schwierig, aber wir danken dir, dass wir nicht alleine sind. Dass uns deinen Geist gegeben, der hilft unsere Schwachheit auf. Und du hast uns Brüdern und Schwestern gegeben, mit dem können wir zusammen unterwegs sein. Und das hilft uns. Das gibt uns Kraft und Freude, vorwärts zu gehen. Du hast eine Berufung für unser Leben. Und eigentlich können wir nur glücklich und erfüllt leben, wenn wir diese Berufung annehmen und leben. Danke, dass du uns dabei helfen wirst. Und ich bitte für die, die den Eindruck haben, ich komme nicht vorwärts. Gib ihnen den Mut, mit jemand darüber zu reden. Besonders auch mit dir selbst. Und dazu zu stehen, wie es ist, dann wirst du helfen und einen neuen Anfang und einen Fortgang schenken, weil du so gnädig bist. Wir danken dir. Amen.